sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's dir?
Mir geht es gut. Ich freue mich, dass wir diese Woche, was ganz ungewöhnlich ist, zum zweiten Mal podcasten. Also wir haben eine Zeit lang täglich gepodcastet.
Stimmt.
Aber das ist jetzt endlich wieder, ich weiß auch nicht, wir beide einfach so über ein Thema, von dem wir beide keine Ahnung haben.
Zweimal die Woche reden.
Denn wir haben am Montag, heute ist Donnerstag, Full Disclosure, und wir haben am Montag mit den Kolleginnen von Literarisch Solidarisch, Hatice Acigöt, Dara Brexendorf und Zara Zerbe einen Podcast über Solidarität aufgenommen, den wir bei Sexy und Bodenständig für uns verwenden dürfen.
Ja,
und
kann aber sein, dass der erst nach diesem hier.
Genau. Das war sehr schön, es passte auch wahnsinnig gut in die Zeit. Für mich hat mir diese Woche sehr geholfen, die Dinge einzuordnen. Jetzt freue ich mich aber mit dir wieder ganz normal und unprofessionell durcheinander zu quatschen. Wie geht's dir?
Mir geht's auch ganz gut. Ich habe verschlafen heute Morgen, was ja schon mal super passt zum Thema Professionalität, über das wir heute reden. Weil meine Kinder diese Woche nicht bei mir sind und dann habe ich nicht so, muss ich morgens ja nicht irgendwie um 6, 7 schon aus dem Bett, und dann fällt es mir, du weißt ja, dass ich nicht so gut früh aufstehen kann, und ich will das gleich irgendwie so total toxisch verdrehen und dir sagen, dass das eigentlich ein totaler Vertrauensbeweis ist, geradezu ein Liebesbeweis ist dir gegenüber, weil ich bin so zwanghaft pünktlich, ja, dass ich eigentlich immer schön zu früh überall bin, und die Tatsache, dass ich mich traue, dir ja auch in ziemlich regelmäßig zu sagen, ich brauche noch 10 Minuten, bedeutet einfach, dass ich mir deiner Zuneigung irgendwie inzwischen dann doch vielleicht zu sicher bin, wer weiß.
Nein, zu Recht, aber es ist interessant, dass du das gleich so einfliegst, weil ich empfinde es auch als Vertrauensbeweis, und selber, wenn ich solche Verhaltensweisen an den Tag lege und ich würde sagen, die Hälfte der Zeit schreibst du plus 5 Minuten oder plus 10 und die andere Hälfte der Zeit schreibe ich das, weil ich mir immer morgens, ich stehe ja immer sehr früh auf oder wache sehr früh auf, und je näher dann Termine, die ich schon vereinbart habe, rücken, desto mehr nehme ich mir dann doch noch vor und desto mehr überschätze ich mein Zeitmanagement. Und ich finde das von uns beiden so, aber es ist natürlich interessant, weil es wirklich gleich so mitten in dieses Thema reinsteigt. Wir haben ja jetzt keinen Grund, einander gegenüber professionell zu sein, aber es ist trotzdem so ein Mechanismus, dass halt, ich weiß auch nicht, ist die Grenze zwischen, oh, das ist vertrauensvoll und liebevolles Miteinander, wo irgendwie niemand vorm anderen Angst haben muss, was bei uns, finde ich, sehr schön ist, die Grenze dazwischen. Und es reißt ganz schöner Schlendrian ein und irgendwie nimmt keiner mehr auf die Bedürfnisse des anderen Rücksicht. Dies so, finde ich, im Beruflichen, wenn wir uns unser Tätigkeitsfeld angucken, ein bisschen fließend.
Ja, das stimmt. Da hast du total recht. Und ich hatte das Gefühl, du hast das Thema vorgeschlagen, du hast es auf dem Herzen, du hast es zu besprechen. Es beschäftigt dich auf jeden Fall.
Absolut. Ich habe auch... ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr nicht mehr so viel zu reden, und du merkst vielleicht auch, dass ich mich so ein bisschen zurückgenommen habe jetzt. So, ich lehne auch so ein bisschen zurück. Ich habe Noisegate auf deinen Hinweis aktiviert, wo ich auch hoffe, dass so von meinem eigenen Noise einfach so ein bisschen im Gate auch dann irgendwie hängen bleibt. Und möchte eigentlich auch mehr so in Richtung Wohlfühl-Podcast.
Du hast auch eine ganz andere Stimme. Du möchtest echt so ein bisschen.
Das ist meine 2025-Stimme.
Okay, so ein bisschen. Ich merke, du hast ein ganz anderes Register da unten. Da ist viel mehr Bass drin, viel mehr Getragenheit.
Ich möchte, dass die Leute noch schneller einschlafen
können. Ja, das könnte passieren. Vielleicht werden wir irgendwann ein super professioneller Einschlaf-Podcast, noch professioneller, als wir es eh schon sind. Ich bleib mal kurz beim Thema Pünktlichkeit. Du bist eigentlich schon auch ein pünktlicher Mensch, oder bist du jemand, der so chronisch zu spät kommt?
Ich identifiziere mich selbst. Also meine Tochter hat neulich sowas Schönes gesagt, weil sie immer so gut gelaunt scheint. Und da hat sie gesagt, dass sie sich als, glaube ich, sorglos oder so identifiziert. Und ich halte mich selber für pünktlich. Aber ich merke, dass ich sehr oft, wie gesagt, mein Zeitmanagement irgendwie durcheinander gerät und ich zu viele Sachen machen will. Und leider auch gerade so Menschen gegenüber, denen ich vertraue und die mir vertrauen, bin ich nicht immer unbedingt super pünktlich und finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, muss ich sagen.
Ja, ich habe so eine echt irgendwie zwanghafte, ich habe so eine zwanghafte Pünktlichkeit, die ich mir eigentlich fast versuche, ein bisschen abzutrainieren, weil es in der Regel wirklich, es sei denn, man muss einen Flieger erwischen. Vom Zug rede ich schon gar nicht, weil das ist ja auch meistens wurscht, ob man ein paar Minuten zu spät am Bahnhof ist. Aber ich bin auch echt wie so eine Oma immer gerne eine Stunde zu früh am Bahnhof. Also ich hasse irgendwo hinhetzen müssen, nicht genug Zeit haben. Ich habe irgendwie echt Angst, zu spät zu kommen. Ich bin oft zu früh bei Verabredungen und stehe dann da schon, was, glaube ich, Leute, die pünktlich sind oder leicht zu spät sind, auch schon wie so einen kleinen Vorwurf empfinden, dass ich da halt schon eine Viertelstunde warte.
Das ist interessant, weil ich bin wirklich mit dem Erich Kästner Wort aufgewachsen, zu früh ist auch unpünktlich und das hat sich mir total ja, eingegraben.
Es ist auch unhöflich. Es ist unhöflich, irgendwann zu früh aufzutauchen.
Zu früh sein ist schon auch ein bisschen so ein passiv-aggressiver Akt.
Total, und ich bin mir dessen bewusst, aber ich kann es trotzdem irgendwie nicht abstellen.
Also wo ich wirklich, womit ich Probleme habe, ist, wenn Leute zu Verabredung zu mir nach Hause, und ich lade ja sehr viele Menschen zu mir nach Hause ein, das ist eigentlich hier, es ist wie im Taubenschlag. Also wenn ich dann mal hier Leute einlade nach Hause, wenn dann die Leute zu früh kommen.
Ja, das ist zu jemandem privat nach Hause zu früh geht gar nicht.
Entgleitet mir wirklich der ganze Abend und ist es wirklich, ich bin auch echt so ein bisschen, ich bin auch echt so ein bisschen fassungslos, weil ich irgendwie denke, das ist so interessant, weil stellen die sich vor, dass ich die letzten 20 Minuten vorm Abendessen oder vorm, weiß ich nicht, Spieleabend oder vorm gemeinsamen die nackte Kanone gucken auf Video, VHS. Glauben die, dass ich dann die letzten 20 Minuten so da sitze und denke, hoffentlich kommen die bald? Oder können sie sich ungefähr vorstellen, dass ich Stühle herbeihole, Essen koche, mich anziehe, noch schnell, verstehst du, es ist irgendwie,
ja,
ich finde es
noch mal Zeit im Badezimmer verbringen möchtest, solche Dinge, ja.
Wir haben gerade über das Wort passiv-aggressiv, über Pünktlichkeit und so weiter. Das sind alles schon so, ja, das sind Kategorien, die beschäftigen mich zum Thema Professionalität. Und ich kann auch erzählen, ich habe in letzter Zeit ein paar Mal miterlebt, dass KollegInnen von uns so Konflikte im beruflichen Umfeld, also tatsächlich halt so, ja, Buchbranche, Schreibbranche, Verlage, andere Gewerke, die damit zu tun haben, hatten, wo ich das Gefühl hatte, da wird so auf der Gefühlsebene, auf so einer passiv-aggressiven Ebene im Grunde genommen kommuniziert. Also da äußert man dann halt Kritik oder besteht auf, oder weiß ich nicht, setzt so sanft seine eigene Meinung durch. Niemand von uns beiden oder von den Menschen, mit denen wir oft zusammenarbeiten, ist ja jetzt mega vehement irgendwie darin. Mhm. Und dann kommt so als Reaktion eigentlich was man eher so vielleicht aus dem Freundeskreis, aber vielleicht eher aus dem Freundeskreis in der Grundschule kennt, nämlich dass dann ganz lange gar keine Antwort kommt, so dass so ein bisschen scheinbar geschmollt wird oder so. Oder dass so eine etwas verkniffene, also die zweizeilige Antworten-Mail mit, na gut, das können wir dann machen wir es so oder so. Also, und das hat mich so daran erinnert, ein Freund von mir, das ist wirklich jetzt 20, 30 Jahre her, hat bei seinem Jura-Referendariat, wir uns dann darüber unterhalten haben, über seinen dortigen Chef dann gesagt, ja, das sei ein bisschen schwierig. Und diese Formulierung habe ich nie vergessen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich es versucht habe zu rekonstruieren. Genau, er hat gesagt, der Chef würde mit Stimmung regieren. Und dass dieses somit über auf der Gefühl, berufliche Dinge auf der Gefühlsebene austragen, Gefühle sind wichtig, Gefühle müssen raus, aber das ist für mich so ein Hallmark, wirklich so ein zentrales Merkmal, wo ich mich dann immer so frage, Das gibt es natürlich in anderen Berufen auch, wie in diesem Beispiel, aber weil wir sowieso immer schon so viel mit Gefühlen zu tun haben, scheint mir das in unserem Berufsfeld besonders verbreitet. Und da frage ich mich dann, wie könnte eigentlich eine Professionalität aussehen, die ein Gegenbild ist? Wonach sehne ich mich eigentlich, wenn ich Professionalität sage, und möchte ich das eigentlich haben? Dadurch bin ich auf das Thema gekommen. Und meine Eingangsfrage, liebe Alena Schröder, ist, betrachtest du dich als Profi?
Jein, wie immer antworte ich auf deine Fragen.
Wow.
Jein. Ja, also ich glaube schon, dass ich professionell bin in dem Sinne, dass ich mich an Absprachen halte, ich bin verbindlich, ich bin pünktlich, ich behandle alle Menschen erstmal freundlich, ich tue das, was im Vertrag steht, ich versuche möglichst wenig sozusagen Thermik zu verursachen. Aber ich bin natürlich auch nicht frei von diesen Gefühlen, die da ein bisschen dazwischen kommen. Ich glaube aber, dass das zum Beispiel auch daran liegt, dass in der Beziehung zwischen Autor, Autorin und einem Verlag, dass es ja immer schon so aufgeladen ist mit so Begriffen aus der Gefühlswelt. Also das heißt ja auch immer, man hat da beim Verlag sein Zuhause gefunden. Das ist deine Verlagsfamilie. Also es ist ja schon klar, dass es jetzt keine reine Geschäftsbeziehung ist. Und das ist möglicherweise dann, ich glaube, das kommt einem halt manchmal in die Quere, dass man halt nicht ein Dienstleister ist, der einem kaufmännischen Unternehmen seine Ware anbietet und das kaufmännische Unternehmen macht dann was damit, sondern man ist irgendwie dann doch immer verstrickt mit seiner Familie und seinem Zuhause und so. Und es hat ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wer es war, aber ich habe neulich gesehen, dass sich jemand das Verlagslogo wirklich buchstäblich auf die Brust tätowiert hat. Mhm. Also das ist ja so eine Verbindung, die man zueinander eingeht, die ja auch nur scheinbar unverbrüchlich ist. Also das kann sich ja auch alles sehr schnell ändern. Und dafür, dass es sich dann am Ende so schnell ändern kann, ist ganz schön viel Emotion im Spiel. Und davon bin ich jetzt auch nicht total frei, diese Dinge zu fühlen.
Ich finde das auch wirklich, also das ist das, ich gebe dir total recht, und ich frage mich dann immer, ist das ein Irrweg, den wir alle kollektiv beschritten haben, oder gehört es einfach auch dazu? Es gibt noch andere Subthemen sozusagen, aber das mit dem, mit den Gefühlen als so ein bisschen für mich ein Konfliktpotenzial, wenn es um Professionalität geht. Das merke ich jetzt zum Beispiel auch ganz krass. Das hast du mich am Anfang gefragt und habe ich gleich gesagt, nein, lass uns im Podcast drüber reden. Warum immer vorher? Super unprofessionell. Ich arbeite gerade an den Druckfahnen von Disco und das ist für mich eigentlich so ein Fokusthema, was so Gefühle angeht, weil wenn ich mich dabei jetzt von Gefühlen, die einfach, nachdem man 2 oder 3 Jahre an einem Stoff dann irgendwie doch gearbeitet hat und nachdem man das Ganze dann jetzt zuletzt 4 oder 5 Mal eigentlich sehr intensiv gelesen hat, es ist fast unmöglich, finde ich, sich so für mich jedenfalls, in dieser Phase der Druckfahnenbearbeitung nicht von Gefühlen überwältigen zu lassen. Mhm. Weißt du, so Gefühle von Verunsicherung, auch tatsächlich einfach ganz grundsätzlich Überdruss und wollen, dass jetzt endlich auch mal das Ganze vorbei ist sozusagen. Also es ist fast unmöglich, mich nicht von Gefühlen überwältigen zu lassen. Das finde ich irgendwie schlecht, weil das macht es dann auch wiederum eigentlich fast unmöglich, das wirklich vor allem mit so einer gewissen Freude zu bearbeiten. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man diese Gefühle total, wenn ich die jetzt total rauslassen würde und das Ganze einfach nur total nüchtern und pragmatisch betrachte. Ich hatte so einen Kollegen bei Brigitte, mein alter Freund und Mentor, Förderer Kester Schlenz, der immer, wenn die Blaupause oder beziehungsweise ja doch die Blaupause kam, der letzte Arbeitsschritt in den gelben Mappen, wenn man alles nochmal durchlesen konnte, bevor es dann in die Schlussredaktion und nach Itzehoe gegangen ist, in die Druckerei. Und Kester hat dann immer wirklich ganz humorlos und konzentriert mit einem Lineal, einfach so, ist er so jede Zeile runtergegangen und hat es sich wie so einfach angeguckt. Und also das könnte man ja mit seinen eigenen, könnte ich mit der Druckfahne auch machen. Aber ich weiß genau, wenn ich es so super nüchtern und pragmatisch und maschinell betrachte, dann ist es auch wieder nicht richtig, weißt du? Mhm. Dann entgehen mir ja auch wieder Sachen. Und dass man die ganze Zeit irgendwie diese Durchlässigkeit und Empfänglichkeit und so weiter haben muss, ich finde es super schwierig, da das richtige Gleichgewicht zu finden.
Ja, das stimmt, aber das ist ja was du nur mit dir ausmachst. Ich finde, finde, wenn man nur mit sich selber zu tun hat, und das hat man
aber
ja,
da geht's bei mir schon los, genau.
Dann finde ich, ist alles erlaubt. Ich finde, die Professionalität setzt ja eigentlich, oder wird ja dann nur dann wirklich zum Maßstab und auch zu etwas, was man von sich und von anderen erwarten sollte im zwischenmenschlichen Umgang mit oder im professionellen Umgang mit anderen Menschen. Aber wie du sozusagen heulend über deiner Fahne sitzt und verzweifelst, verzagst oder dir die Hände reibst. Ja, das ist furchtbar für dich, aber sozusagen allen anderen ist es dann leider so ein bisschen wurscht.
Ja, aber mir geht's ja hauptsächlich um mich. Das ist vielleicht eine schlimme Mitteilung, aber.
Ja, aber wie schrecklich wäre das, wenn du jetzt auch noch von dir selber erwarten müsstest, dass du im Umgang mit dir selber professionell bist? Das geht doch gar nicht.
Ah, okay, aber es ist interessant, dass du das sagst. Das ist wirklich für mich ein ganz neuer Gesichtspunkt, weil das erwarte ich hundertprozentig. Und ich erwarte es ehrlich gesagt von mir noch mehr als von anderen.
Aber.
Und ich ärgere mich auch total darüber bei mir selbst. Ich ärgere mich wirklich darüber, dass ich zum Beispiel so eine Fahne vor mir herschiebe. Das finde ich super unprofessionell und es ärgert mich. Und dass das Ganze in meinem geschlossenen Kämmerlein und im Podcast stattfindet und ansonsten es niemand so richtig mitkriegt. Jetzt kam auch tatsächlich, ist auch egal. Man merkt, also ich halte alle Termine ein. Das ist genau dieses Ding nach außen und so weiter. No problem. Aber ja, ist interessant, dass du es sagst, weil für mich ist schon auch tatsächlich, also für mich sind es zwei Ebenen. Einmal dieses im Umgang mit den anderen und das, was an einen herankommt, aber auch, ich möchte mir selber gegenüber auch total professionell sein.
Ja, aber da geht es ja um deinen Gefühlshaushalt. Du kannst ja deinem Gefühlshaushalt gegenüber schlecht professionell sein, wenn es nur dich selber betrifft. Deinem Text gegenüber musst du professionell sein und das bist du ja, weil du bearbeitest ihn, du guckst ihn dir an, du machst ja alles, was gefordert ist, aber jetzt noch von dir zu erwarten, dass du nichts fühlst dabei und dass du sozusagen ganz kühl bleibst bei der Betrachtung, das fände ich übermenschlich. Bitte mach das nicht.
Genau, das meine ich auch. Dieses Gleichgewicht ist, also das ist das weder das eine Extrem noch das andere Extrem geht. Aber ich finde das, ja, ich finde das sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also bei mir ist es wie bei dir, egal was das bei uns beiden für biografische und kindheitliche Hintergründe hat. Ich bin auch so eigentlich super korrekt. Mhm. Und darum professionell, was zum Beispiel so Termine und Absprachen und so weiter angeht. Und es ist mir auch wirklich sehr unheimlich und sehr, sehr unangenehm, wenn ich da irgendwie was falsch mache und mich aus meiner Sicht unprofessionell verhalte und für andere irgendwie Probleme verursache. Das Interessante ist, dass ich auch immer denke, dass ich damit eigentlich sozusagen auf der sicheren Seite bin und damit auch mich selber irgendwie schützen kann.
Ja, man ist halt nicht so angreifbar dann, ja. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.
Ja, aber man andererseits merkt man ja aber, dass, finde ich, wenn man sich so verhält, also ich habe es durchaus häufiger gemerkt in meiner, jetzt nicht aktuell, aber im Laufe der letzten 10, 15 Jahre, dass man dann, wenn andere Leute sich nicht so verhalten, sich nicht an Absprachen halten, sich nicht an Termine halten und so weiter, also ich habe dem auch wirklich überhaupt nichts entgegenzusetzen.
Ja, das stimmt.
Weil mir diese Psychologie total fremd ist und weil ich dann, was kann ich denn dann sagen? Dann kann ich sagen, aber das hatten wir doch, das wollten wir doch anders machen. Nö, ja, ist jetzt nicht so. Ich meine, was verstehst du? Also du merkst dann plötzlich so, okay, also sobald dieser Vertrag des menschlichen Miteinanders, wir verhalten uns jetzt beide Seiten einigermaßen korrekt und professionell, sobald es von einer Seite aufgekündigt wird, gewinnt immer die Seite, der alles scheißegal ist.
Ja, das stimmt. Tja, verdammt, was macht man jetzt damit?
Und das war ja auch tatsächlich schon so, also ich bin ja aufgewachsen mit so, also zum Beispiel, es gibt ja lauter so, in den 80er und 90er Jahren gab es so eine ganze Schwemme von Filmen zum Beispiel. Leon der Profi, Also die Filme waren immer entweder leicht pädophil oder leicht rassistisch. Der andere war Der Profi mit Jean-Paul Belmondo, wo er irgendwie so einen Präsidenten einer afrikanischen Fantasierepublik irgendwie umbringen soll. Und da wurde das für meine Begriffe immer so total, total überhöht. Dieser Begriff, erstens war das immer was mega Cooles und zweitens war es aber auch immer so, dass diese Profis im Grunde genommen als einzige bis zum Schluss versucht haben, sich an so einen gewissen Kodex oder so zu halten und alle anderen aber nicht. Und dann weiß ich auch nicht, kann man den Kodex im Grunde genommen immer nur erfüllen, indem man ihn wirklich bis ins Allerextremste auslebt. Und das will man natürlich auch nicht.
Ja, beziehungsweise gerade im Kriminalroman ist es doch meistens der Kriminalkommissar, der sich halt nicht an die Regeln der Professionalität hält und halt dadurch, dass er alles ein bisschen anders macht oder ein bisschen rüpeliger vorgeht oder wie auch immer, den Fall löst.
Ja, das ist genau, das ist auch eine Möglichkeit. Und auch da ist es ja dann so, wenn man halt im Berufsleben die Person ist, die immer alles auf Kante zieht und die alles pünktlich einhält und so weiter. Man steht dann halt den Leuten, die das so ein bisschen rüpelig und gegen jenseits des Handbuchs und jenseits der Bestimmung und so weiter regeln wollen. Ich finde es halt ganz schwierig damit, ich kann damit, also ja, ich merke, dass ich da mega unflexibel bin.
Naja, und das Schlimme ist ja, also ich meine, all die sozusagen in Anführungsstrichen charismatischen Anführerpersönlichkeiten, das sind ja auch nicht die Leute, die pünktlich sind und sich an Regeln halten. Also die ziehen halt an einem vorbei. Und ich kann mich, also jetzt nicht unbedingt aus eigenem Erleben, aber so aus Erzählungen von anderen, ich habe vielleicht so ein paar Praktika, habe ich es auch erlebt, dass es halt ganz oft auch so, gerade in so Chefetagen, dass einfach viel rumgebrüllt wurde früher. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber dass man in einem Büro sitzt und man hört irgendwen aus einem anderen Flur halt rumbrüllen, wo ich, also wenn ich mir das jetzt heute vorstelle, ich müsste irgendwo arbeiten, wo Menschen einander anschreien. Das finde ich komplett absurde Vorstellung.
Komplett
aber,
absurd.
Aber vielleicht ist es ja auch immer noch so, aber es war halt damals auch total normal, dass man halt in einem professionellen Kontext sich gegenseitig laut beschimpft hat und rumgebrüllt hat.
Ja, es ist echt interessant, dass du das gerade sagst, weil mir hat gestern eine ehemalige Grundschülerin erzählt, als wir uns über ihre Grundschulzeit unterhalten haben, die noch nicht so lange zurück liegt. Ich kann aber nicht sagen, um wen es sich konkret handelt. Und ich dann den Zirkuslehrer an einer Grundschule erwähnt habe, hat diese ehemalige Grundschülerin gesagt, dass sie nie zuvor und nie danach in ihrem Leben so angeschrien worden ist, wie als 8-Jährige vom Zirkuslehrer. Und da habe ich auch wirklich, also jetzt mal abgesehen von dem gewaltvollen Element, was dahinter steckt, wenn Vorgesetzte im Praktikum oder in Redaktionen rumbrüllen oder wenn LehrerInnen oder Lehrkräfte rumbrüllen. Ich habe dann auch wirklich gestern Abend, fällt mir jetzt ein, beim Abendessen gesagt, das ist für mich der Gipfel, wirklich der absolute Gipfel der Unprofessionalität ist, wenn du als Zirkuslehrer rumbrüllst. Also, verstehst du, das ist irgendwie so... der brüllende Clown, unprofessionell finde ich, geht's einfach nicht mehr.
Nee, das stimmt. Und weißt du noch, es gab doch so diese Zeit, wo halt auch, wo man irgendwie ständig Texte darüber schreiben sollte oder lesen konnte, darf man im Job weinen? Ist im Job weinen okay oder ist es unprofessionell, dies, das? Aber darf man im Job rumbrüllen? Ist irgendwie selten thematisiert worden. Sondern nur die Frage, darf man eigentlich weinen, wenn man angebrüllt wird oder ist man damit unprofessionell? Das war irgendwie immer so ein bisschen der Dreh.
Das stimmt, du hast recht. Und diese, also die Figur des rumbrüllenden und mit den Türen knallenden Chefs ist wirklich so richtig was, das war in der Kultur und auch in der Popkultur unserer Jugend und unseres jungen Erwachsenenlebens total, total normal.
Ja, Exzentriker halt.
Ja, aber auch so, also das finde ich interessant, weil, okay, also offenbar verändert sich die Vorstellung davon, was professionell ist. Oder wir beide sind schon so vom Woken Mind Virus verseucht, dass wir das halt unprofessionell finden und andere Leute immer noch finden, dass dieses Genie und diese Leidenschaft, die sich dann da eben auch Bahn bricht, dass die einfach quasi im Grunde genommen das größte Zeichen von geradezu eben vor allem kreativer Professionalität ist. Mhm. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Mathelehrer, sorry, dass ich jetzt auf diesem eigentlich von mir so wahnsinnig geschätzten Berufsstand herumreite, der uns aufgefordert hat, mit ganz ruhiger Stimme, unser Klassenzimmer, auch so eine, das war eine 8., 9. Klasse, war halt direkt zur Straße, zur Beukestraße in Zehlendorf raus und hat uns dann aufgefordert, die Fenster zuzumachen, bevor er uns angebrüllt hat, weil er meinte, das ist ja peinlich, wenn die Leute das auf der Straße hören.
Ja, also für sowas gäbe es viele Beispiele. Ich glaube, mit keiner anderen Menschengruppe kann so krass umgesprungen werden, wie mit SchülerInnen. Das, ohne dass das in irgendeiner Form irgendwen wundert, empört, ja. Auf den Plan ruft. Das ist leider so.
Aber es gibt eben diese Verbindung. Ich meine, das ist ja die Vorbereitung aus Berufsleben und ganz viele von diesen Strukturen pflanzen sich dann eben auch und setzen sich fort ins Berufsleben. Und mich hat jetzt in den letzten Jahren auch niemand angebrüllt. Ich habe vielleicht tatsächlich auch am Telefon schon die Stimme erhoben. Aber das waren dann auch Sachen, wo es, glaube ich, gut, dass ich aus einer unterlegenen und auch hierarchisch unterlegenen Position meine Wut gezeigt habe. Aber ich habe es danach auch immer als extrem unprofessionell empfunden.
Ja, das ist halt die Frage, ob man seine eigene Professionalität nicht damit verwechselt, dass man sich rumschubsen lässt. Also wir hatten es ja, jetzt in dem Podcast, der noch kommt, mit den Kolleginnen von Literarisch Solidarisch schon einmal kurz mit der Frage, man kommt zur Lesung und es ist kein Mikrofon vorhanden, weil der oder die Lesungsveranstalter finden, man braucht eigentlich kein Mikro und beharrt man dann darauf, dass man bitte ein Mikrofon haben möchte, weil so steht es nun mal in dem professionellen Vertrag, den man miteinander geschlossen hat. Und die Lesung wird besser, wenn man in ein Mikro spricht, während man liest. Also man kommt professioneller rüber. Und die Frage, ob man drauf beharrt, auch wenn es Umstände macht, oder ob man dann sozusagen sowas professionell weglächelt und ob das eigentlich Professionalität ist oder ob das nicht eher so eine Form von keine Umstände machen wollen betrifft. Also der Grad zwischen professionell sein und People-Pleasing ist auf eine Art ja auch manchmal relativ schmal. Findest du nicht?
Ja, total. Ich finde es aber jetzt erstens ein sehr gutes Beispiel und zweitens merke ich auch, dass ich da so ein bisschen, dass mir da doch was klar wird und vielleicht was Konstruktives auch klar wird. Also für mich ist Professionalität schon an und für sich erstrebenswert. Also auch tatsächlich so ein bisschen in der Nüchternheit, die da mitschwingt, aber eben auch vielleicht für mich in dem Erwachsenen, was da mitschwingt und eben auch vor allem in dieser Abgrenzung zum Hobby, weißt du, oder zum, ich finde es total schön, ich habe die beklopptesten Hobbys, aber ich möchte halt eigentlich nicht, dass das Schreiben und das Vortragen von Texten, das war früher auch mal mein Hobby und zwar war super, aber ich möchte jetzt nicht mehr, dass es mein Hobby ist und darum finde ich das eigentlich positiv professionell zu sein und erstrebenswert. Aber diese Frage genau, was ich finde, es ist eigentlich ein gutes Mantra, sich in so einem Moment dann zu fragen, was ist jetzt professionell? Ist es jetzt professionell, auch ohne Mikrofon einen Saal mit 7 Zuhörern beschallen zu können? Oder ist es professionell zu sagen, nee, der Vertrag war anders, ich habe es mal so entschieden und es gehört für mich einfach auch dazu. Und tatsächlich glaube ich, dass es mir eigentlich helfen würde, wenn ich mir diese Frage nicht in dem Moment, was will ich jetzt eigentlich, was fühlt sich jetzt besser an, das weiß ich vielleicht gar nicht immer so leicht, aber vielleicht könnte ich die Frage, was ist jetzt eigentlich professioneller, wenn ich jetzt mich nochmal beschwere, dass der Termin geändert, die Absprache verpasst wurde, oder wenn ich es einfach, wenn ich mich einfach daran anpasse, was ist jetzt professioneller, ohne Mikro zu lesen, damit es keinen Aufstand gibt, oder auf das Mikro zu bestehen, weil es mir wichtig ist. Ich glaube, das ist tatsächlich, wahrscheinlich wäre diese Frage für mich eine ganz gute Wegmarke. mir die zu stellen und nicht so zu stellen, irgs, ich denke dann immer so, irgs, was fühlt sich jetzt eigentlich, besser an, mit oder ohne Mikro? Vielleicht kann man das, wenn man sich fragt, was ist jetzt eigentlich professioneller, wenn man professionell sein will, verstehst du, vielleicht kann man das dadurch so ein bisschen von sich wegschieben und kommt eher zu einem Ergebnis.
Ja, hast recht, vielleicht keine schlechte Idee, muss man gucken, ob man das auf andere Dinge ausweiten kann, diese Frage, wahrscheinlich auf alles, klar.
Ja, ich finde was schon, also ich habe zum Beispiel, also gerade jetzt, was die Druckfahnen angeht, also ich habe tatsächlich, ich erinnere mich, dass ich auch einmal auf einer Schreibreise, als ich eine Druckfahne vor mir hatte, und das war wirklich auch ein Text, den ich sehr viel bearbeitet hatte, und wo ich mir ihn auch nochmal ausgedruckt hatte, das habe ich jetzt hier auch gemacht, und da war dann wirklich so ein Moment erreicht, wo ich gemerkt habe, es tut mir im Moment gerade wirklich nicht gut, das jetzt nochmal zu lesen. War auch ein sehr persönlicher Text. Und dann habe ich auch so ein bisschen in Rücksprache mit einer Kollegin beschlossen, das haben so und so viele Leute schon gelesen, das geht nochmal durchs Korrektorat. Du musst es jetzt auch nicht nochmal lesen. Mhm. Klar, der Auftrag ist sozusagen die Druckfahne, aber du musst es nicht machen. Es fühlt sich nicht gut an für dich. Und später habe ich es bereut. Mhm. Und ich glaube, wenn ich in dem Moment mich ein bisschen gefragt hätte, nicht nur, was fühlt sich jetzt gerade besser an, sondern was fühlt sich besser an, auch vor dem Hintergrund, was ist jetzt eigentlich professionell? Und professionell wäre es schon gewesen zu sagen, so wisst ihr was, Leute, ich laufe jetzt dreimal um Block und solange wir jetzt hier sind, lese ich jeden Tag 20 Seiten davon und dann ist es auch gut. Oder ich überfliege es oder ich mache wirklich einfach ganz kurz diese Linealnummer, wo ich quasi nur gucke, ob noch irgendwelche Buchstabendreher drin sind. Es wäre vielleicht professioneller gewesen und vielleicht merke ich doch, dass mir am Ende das Professionelle immer besser gefällt, als sozusagen so einem emotionalen Impuls zu folgen. Interesting. Mhm.
Gibt es eigentlich so äußerliche Sachen bei dir, wo du immer so ein bisschen haderst mit deiner Professionalität? Also ich erkläre dir jetzt, was ich meine. Ich habe mir letztes Jahr, war ich shoppen und habe mir, weil ich das schon ganz lange wollte, einen schwarzen Blazer gekauft, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe eigentlich keine richtige Klamotte. Ich habe keine richtige professionelle Klamotte. Ich weiß immer nicht so richtig, wie ich mich anziehe. Im Zweifel ziehe ich irgendwas Schwarzes an, weil das geht irgendwie immer. Aber für so einen richtigen professionellen dienstlichen Auftritt habe ich eigentlich keine Klamotte. Jetzt habe ich also einen schwarzen Blazer, den ich seitdem noch kein einziges Mal angezogen habe. Und er war arschteuer.
Ich habe ihn noch nie gesehen, natürlich, in dem schwarzen Blazer.
Er war arschteuer, er passt irgendwie gar nicht mal so richtig, also er passt mir gut, er sieht gut an mir aus, aber irgendwie passt er gar nicht so er passt irgendwie nicht so wirklich zu mir, also ich habe auch nie so ein richtiges Bedürfnis, den anzuziehen, aber es war mir ein Bedürfnis, einen so zu haben für alle Fälle, wobei ich jetzt auch merke, dass dieser Fall vielleicht nicht eintreten wird. Weißt du, was ich meine? Also ich habe ganz oft das Gefühl, mir fehlt so eine, es gibt so einen Typ Frau und auch so ein Typ Autorin, die haben einfach, das sieht man immer, wenn man über die Buchmesse läuft, die sind einfach immer wie aus dem Ei gepellt, perfekt angezogen und haben einfach so ein, da sitzen die Haare immer so gut und das Make-up ist toll und alles ist so professionell und ich bin irgendwie nicht in der Lage, das herzustellen. Genau wie ich halt irgendwie schon seit 25 Jahren oder keine Ahnung wie lange dieselbe E-Mail-Adresse habe, die halt auf web.de endet und weil ich es halt nie irgendwie so richtig hingekriegt habe, mir eine richtige Website mal zu machen und so. Und eine Zeit lang habe ich mich dafür geschämt, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, das gehört doch zum Profi-Sein dazu, dass man halt so eine richtige Website hat, wo dann halt, und jetzt denke ich manchmal, es ist vielleicht auch irgendwie total lässig, dass ich das halt nicht habe, weil ich es irgendwie gar nicht brauche und wer mich erreichen will, der erreicht mich auch so und wer wissen will, was ich so professionell gemacht habe in meinem Leben, der muss ja nur googeln, bla bla. Also so rede ich es mir jetzt gerade schön, aber es sind so ein paar Äußerlichkeiten, wo ich manchmal so ein bisschen hadere oder wo ich das Gefühl habe, ich tue natürlich in Wahrheit auch immer nur so, als wäre das, was ich tue, ein echter Beruf und als wäre ich ein Profi in Anführungsstrichen.
Es geht mir hundertprozentig ganz genauso wie dir. Und ich frage mich dann auch immer, ob andere Leute genau das gleiche Grundproblem haben und dann eben das für sich so diszipliniert lösen und beantworten, dass sie dann eben als wie aus dem Ei gepellte Profis auf Buchmessen und so weiter auftreten können, oder ob es anderen Leuten einfach wirklich qua Persönlichkeit oder vielleicht sogar auch gesellschaftlicher Herkunft oder Talent in die Wiege gelegt ist, einfach auf so eine authentisch professionelle, aus dem Ei gepellt professionelle Art und Weise rüberzukommen, weißt du, das muss ja auch, das muss ja irgendwie stimmig sein. Und mir geht es hundertprozentig genauso wie dir. Ich habe immer das Gefühl, ich spiele das, ich bin wirklich wie ein Kind. Ich habe gerne, das hatte ich nie, das gehört zu den vielen Dingen, die ich hier im Podcast immer wieder beklage. Ich hatte nie dieses klassische 70er-Jahre-Kindheitsspielzeug des Postamtes. Und die Freundinnen von mir, die das hatten, für die haben das gehasst. Die fanden das das langweiligste Spielzeug überhaupt. Und ich wollte immer wahnsinnig gerne Postamt spielen. Weil ich es irgendwie so, und so Einkaufsladen, weißt du auch, ich fand so diese kleinen, so, ja, ich verkaufen und wie viel Briefmarken möchten sie denn und so weiter. Beruf spielen. Mhm. Ja. Und ich habe immer noch, genau wie du sagst, ich habe immer noch genauso das Gefühl, dass ich eigentlich im Grunde genommen 11 bin und Postamt spiele. Wenn ich mir halt meine Auftritts- oder meine Buchmessen Kluft, also ich kann es auch wirklich, ja, es ist wie eine Kluft, es ist wirklich wie ein, ich wäre dankbar, es gibt in Hamburg wirklich 2, 3 echt super gute und beliebte, auch so ganz klassische, nicht nur Engelhardt, Strauß und Carhartt, sondern wirklich so klassische Berufsbekleidungsgeschäfte, und wenn man da reingekommen ist, sagen könnte, Mensch, ist ja bald wieder Buchmesse. Ich brauche nochmal einen neuen, ich brauche ein neues Autor, ich brauche einen neuen Autoren-Graumann oder was auch immer das dann ist, weißt du? Oh, es wäre herrlich, ey. Es wäre super. Es war auch so gemein. Jedem von uns ist es halt selbst überlassen, wie wir uns dann da als Profis präsentieren. Es ist natürlich total toll. Es gibt wahnsinnig viel Freiheit. Webseite, keine Webseite, alles geht. Und manche von uns kommen im Polunder total authentisch und professionell rüber und ohne E-Mail-Signatur. Und andere sind mit perfektem Buchmessen-Outfit, E-Mail-Signatur und Webseite irgendwie, dass man die ganze Zeit denkt, oh, ganz schön viel gewollt. Weißt du, es ist so gemein. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und ich kann es auch alles gar nicht.
Ja. Ich echt, muss echt ganz oft dran denken, dass mein Vater, bevor der gestorben ist, und da war schon echt extrem krank, also wirklich schwer krebskrank, und war nur noch zu Hause. Und das Letzte, was ich so für ihn tun sollte, war, dass ich ihm im Internet ein paar schwarze und ein paar, ich glaube, braune Turnschuhe, also er hat nie Turnschuhe getragen, oder? Weil er dann Turnschuhe haben, bestellen sollte, und einen schwarzen und einen blauen Schal, damit er sozusagen, je nach, damit er sich Outfits, mit denen er dann zu Hause sich bewegt, zusammenstellen konnte. Und die sollten halt auch, also es war halt klar, es werden jetzt keine schwarzen Hosen und blaue Schuhe angezogen, sondern das sollte halt alles trotzdem zusammenpassen und gut aussehen und so. Und da muss ich irgendwie total oft dran denken, dass es halt, es gibt halt Leute, denen das wirklich auch bis ins kleinste private Detail wichtig ist. Und dann gibt's halt Leute wie mich, und das muss halt irgendwie, es ist ja auch beides möglich, aber manchmal empfinde ich das als mein Defizit, und vielleicht ist es auch scheißegal.
Es ist nicht scheißegal, weil es uns beide und viele Leute, die wir kennen, beschäftigt, aber ich frage mich zum Beispiel, ob es Leuten, die mit uns beruflich zu tun haben, eigentlich überhaupt von außen dann auffällt. Und ich würde bei dir behaupten, dass es nicht so ist. Und ich würde bei mir behaupten, dass es wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nicht so ist, dass die Leute denken, oh, der kleine Tilly spielt wieder Postamt. Naja gut, dann braucht er ja kein Mikrofon.
Oh, lass mal Postamt spielen. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, bringe ich mit.
Dieser dämliche Pappaufsteller ist halt immer umgekippt, aber meine Eltern standen auf dem Standpunkt, das kann man sich alles auch selber basteln. Und haben damit natürlich im Grunde genommen meiner lebenslangen Deformation in dem Gefühl, mir alles selber basteln zu müssen, ein bisschen halt eben genau, wie du sagst, zum Bühnenoutfit, zum Messeauftritt und so weiter und so fort.
Dem Vorschub geleistet, ja.
Ja, es ist, ich, du, und auch jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ich müsste mich eigentlich auch also ich wüsste eigentlich auch schon wieder eine neue Art von, ich habe auch das Gefühl, ich habe nichts anzuziehen, zum Beispiel für 2025. Und du hast auch erzählt, dass dein Vater auch nach seiner Pensionierung immer Krawatte getragen hat oder fast immer Krawatte im privaten Umfeld auch getragen hat.
Nein, im privaten Umfeld hat er keine Krawatten getragen, das
okay,
nicht.
Aber dann schneid das raus.
Nee, aber tatsächlich, also er hat viel Krawatte getragen und er hat in jedem professionellen Zusammenhang immer eine Krawatte getragen, aber nee, privat nicht. Also er hat zu Hause, wenn er jetzt mit uns am Frühstückstisch gesessen hat, keine Krawatte umgehabt.
Nee, aber wenn er privat irgendwo eingeladen gewesen ist oder so, also.
Ich würde sagen, das hat ein bisschen, er hätte ein bisschen drauf an, also auf den, A, auf die Nähe der Leute, mit denen er zu tun hatte. Ich glaube, wenn die, wenn es wirklich enge Freunde waren, hat er auch keine Krawatte getragen. Aber wenn das nur so ein Hauch von, sozusagen, ja, Öffentlichkeit gehabt hätte oder da sind Leute, die man noch nicht kennt oder so, dann schon, ja.
Ja, bei meinem Vater auch. Und das ist wirklich innerhalb von einer Generation komplett komplett verloren gegangen hin zu, ich überlege mir eigentlich, ob ich da mit Jogginghose hingehen kann oder nicht. Also, weißt du, das ist so die.
Und hattest du schon so diesen Vater-Sohn-Moment, wo du deinem Sohn die gezeigt hast, wie man eine Krawatte bindet?
Ja, ich kann auch, das ist wirklich, es ist auch so lustig, weil das ist ja auch so ein Staple von Romcoms und deutscher Fernsehunterhaltung, dass Männer nicht wissen, wie man sich eine Krawatte bindet und sich dabei immer helfen lassen müssen oder das falsch machen. Das finde ich absolut erstaunlich, weil es wirklich nichts Einfacheres gibt, als sich eine Krawatte zu binden.
Ja, und jetzt inzwischen gibt es ja sogar YouTube-Tutorials. Ich fürchte, diese Truppe muss verschwinden aus der Rom-Com, weil es ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Aber es ist natürlich eine gute Gelegenheit für sie oder wen auch immer, ihm ein bisschen nahe zu kommen, also quasi in eine potenzielle Kusssituation sich zu begeben.
Oh, ja, mit sowas kenne ich mich gar nicht aus.
Ich auch nicht, du.
Ich aber, merke schon. Oh mein Gott, das ist so unangenehm, wie wir darüber reden.
Ekelhaft.
Was Erwachsene so machen, ja, ist ja schrecklich.
Wirklich. Lass uns lieber beim Postamt bleiben.
Oh, ja, okay, wir spielen mal Postamt und wir nehmen uns vielleicht vor, in Zukunft nicht zu fragen, fühlt sich das eigentlich gut oder schlecht an für mich? Oder uns zu fragen, oh nein, dürfen die das mit mir machen oder dürfen die das eigentlich nicht? Sondern uns vielleicht zu fragen, was nicht finden, und auch nicht, ist das jetzt professionell oder nicht, sondern zu fragen, was ist jetzt eigentlich professionell? Und ja, vielleicht werde ich, muss es mal ausprobieren. Und ich glaube tatsächlich, dass mir das auch so, du hast es zwar am Anfang getrennt, Kontakt zu anderen, klar, das ist das Thema wirklich richtig wichtig, aber für mich ist es schon auch im Umgang mit mir selbst und ich verbringe nun mal doch die meiste Zeit mit mir alleine und ich mag das auch nicht, wenn ich mich selber vor mir so wahnsinnig unprofessionell aufführe.
Mhm. Hast du eigentlich was Nachrichten beantworten oder E-Mails oder sowas, hast du da so eine persönliche Professionalitätsgrenze? Wie lange kannst du eine geschäftliche E-Mail unbeantwortet lassen? Ab wann erwartest du selber Antwort? Hast du da so einen Maßstab für dich?
Na klar, ich als guter Fußabtreter ist mein Maßstab, jeder kann auf meine Mails und jede kann auf meine Mails antworten, wann es ihnen konveniert. Und wenn es nach 2 Wochen immer noch nicht passiert ist, dann denke ich, wahrscheinlich habe ich meine Mail nicht abgeschickt, dann frage ich nochmal nach. Und wenn ich selbst, so wie zurzeit, einen Abwesenheitsassistenten bis Anfang nächster Woche drin habe, weil ich über Weihnachten dachte, oh, die erste Januarwoche wird stressig mit Umzug von meinem Sohn und jeden Tag podcasten und so weiter, da mache ich mal lieber noch den Abwesenheitsassistenten. Wenn jetzt professionelle Mails reinkommen, die ich ja eigentlich wegen Abwesenheitsassistent erst ab Montag, ich halte es nicht aus, weil ich dann denke, oh, die Leute denken dann, oh nee, jetzt müssen wir so lange warten. Ich muss, also wenn ich auf eine professionelle Mail nicht innerhalb von 24 Stunden antworte, dann habe ich sie entweder wirklich übersehen oder ich bin so sauer, wie ich es noch nie in meinem Leben war.
Okay, krass, jetzt ist es in der Welt.
Das ist bei dir doch genauso,
ja,
ist bei
mir, ja, klar, absolut. Ne, vor allem, ich sitze ja eh am Rechner, das heißt, ich sehe die E-Mail, ja.
Och, und ja, genau. Das denke ich ja auch, aber die wissen
halt,
doch alle.
Ja, ja, und ich muss sie halt auch sofort lesen. Ich kann sowas nicht gut, ach, das lese ich später. Wenn es kommt, dann muss ich mich gleich damit beschäftigen. Und damit ich es dann aus dem Kopf habe, muss ich es auch direkt beantworten, weil sonst habe ich es irgendwie, sonst habe ich es zu lang im Hinterkopf irgendwie. Also lieber schnell wegarbeiten. Wirkt, habe ich auch manchmal das Gefühl, wie unprofessionell wirkt es eigentlich, wenn ich auf Dinge quasi innerhalb von 10 Sekunden antworte. Oh,
das
klingt auch total desperate, wo die Leute wahrscheinlich denken, hat die Alte nichts Besseres zu tun? Warum sitzt sie nicht an ihrem Roman und schreibt? Wieso hat die überhaupt Zeit, mir sofort auf meine lächerliche Frage zu antworten? Also
ja,
vielleicht,
vor allem, man selber ist ja, ich bin selber tatsächlich eigentlich oft ein bisschen tendenziell genervt, wenn Leute mir sofort auf eine E-Mail antworten, weil das bedeutet ja auch wieder, jetzt bin ich wieder dran, weißt du. Eigentlich ist es voll schön, wenn man ein paar Tage nichts hört. Es kann aber wirklich irgendwie nicht sein. Also das, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass sexy und bodenständig für mich so ein bisschen ein Kindheitsprägungsbewältigungspodcast ist und so war es eigentlich nicht gedacht, aber was soll man machen, ey?
Ja, aber ist doch eine super Sache. Du, ich merke auch, dass du bist wieder zurück in der alten Stimmlage und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja. Mein Versuch.
Wir sind hier nicht beim bonigen Wachmacher. Das ist,
Ich bin einfach besessen. Ich bin besessen von der Ästhetik des bonigen Wachmachers,
ja, absolut,
die einfach allem, was ich, wofür ich als Marke und als Mensch stehe, widerspricht und die zugleich möglicherweise alles ist, wonach ich mich sehne, dass ich versucht habe am Anfang. Ich fange schon an, mich nach NRW zu sehen. Das ist wirklich richtig nicht. Ich weiß. Aber weißt du, was ich dann machen muss? 5 Sekunden Christian Lindner O-Ton hören und ich bin total wieder
geerdet.
Ich höre Dax Werner und Moritz Hürtgen und denke, sind diese NRW-Tonfälle, sind die sympathischsten Tonfälle in ganz Deutschland.
Mhm.
Aber wirklich, man kann sich ganz schnell davon heilen.
Das stimmt. Ja, mir ist aufgefallen, dass mir der Segen was bedeutet. Und da habe ich mich wirklich so ein bisschen selber hinterfragt, was stimmt eigentlich nicht mit mir?
Total, ich weiß, genau, ja.
We love you, Dax und Moritz und liebe Grüße. Oh Gott, lass uns schnell aufhören, super unprofessionell, im eigenen Podcast, so einen anderen Podcast irgendwie so anzugeifern und also so
aber es passt ja, aber ich finde, man kann schon mal sagen, also ja, und man muss auch, du hast mich ja outgecallt, dass ich versucht habe, ich würde sagen unbewusst. Oh Mann, und ab jetzt muss ich dich wieder im Nachhinein bitten, unflätige Beleidigungen aus Podcasts rauszuschneiden. Das passt einfach besser zu unserer Podcast-Welt.
Ja, diesmal hast du niemanden.
Und dabei haben wir noch nicht mal über die aktuellen Themen gesprochen.
Nee, ach komm, die aktuellen Themen.
Machen wir auch nicht.
Dies ist ein zeitloser Podcast.
Es ist ein zeitloser Podcast.
Die Leute müssen jetzt erstmal bis März unseren Adventskalender nachhören. Die kommen gar nicht so schnell mit.
Oh, ich freue mich schon so auf den nächsten Adventskalender. Und ich freue mich auf unsere Liste von KollegInnen, die wir dann befragen werden. Und ich habe irgendwie ich habe zwischendurch schon gedacht, vielleicht sollten wir einen Oster-Adventskalender machen.
Ja, wir haben schon eine echt lange Liste angelegt von Leuten, denen wir Tipps brauchen und die beim diesmal nicht dabei waren.
So ein Auferstehungs-Adventskalender. Warum gibt es das eigentlich nicht?
Das wäre total gut, ja.
Wie so ein Raketen-Countdown. Jetzt wird es auch noch blasphemisch.
Ja, oder ich meine, wir machen einen Fasten-Adventskalender, weißt du, um den Leuten die Fastenzeit zu erleichtern. Aber es sind halt irgendwie 6 Wochen.
Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, unsere HörerInnenschaft ist wirklich zentral unbetroffen von der Fastenzeit.
Okay. Okay, Till, lass uns diesen Podcast professionell unter einer Stunde halten und jetzt an dieser Stelle aufhören.
Ich freue mich. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich wünsche dir, ich kann nicht mal den HörerInnen irgendwas Gutes sagen. Es kommt mir so unprofessionell vor. Du, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr übrigens. Alles Gute, Alena.
Lieber Till, ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Es soll ein trotz allem ein gutes für uns werden. Tschüss.
Und professionell. Tschüss.